Frage wie diese. Eckhard von Hirschhausen und Alex Bräucher fragen sich mit Herz, Hirn und Humor, was eigentlich gerade los ist.
Hallo Alex.
Ja, hallo Eckhard.
Wie geht's dir?
Ja, ganz gut, ganz gut. Wir haben ja hier sehr lustiges Material vorbereitet und ich freue mich schon auf die Folge.
Ja, wir haben ja beim Comedy for Future Festival die Comedians auf der Bühne erlebt, aber eben auch hinter der Bühne. Mhm. Und den Chin Meyer, den kenne ich auch schon lange. Ich habe mal vor vielen Jahren auch mal mit ihm ein bisschen an seinen Programmen mitgearbeitet, weil ich finde, dass er eben sehr viel Spannendes zu erzählen hat. Das ist halt auch ein Mann, der A, viel rumgekommen ist und B, auch wilde Sachen gemacht hat. Eben war dann in Pune bei Osho,
genau,
bei dem Sanyasin. Und ja. Wir alle sind ja auf der Suche nach Liebe und nach Erleuchtung, aber nicht alle gehen dafür so weite Strecken.
Ja, genau.
Was hast du in Richtung Seelenerweiterung oder Bewusstseinserhellung schon gemacht?
Oh, einiges schon ausprobiert. Also ich liebe die Hypnose, ja. Das mache ich jetzt auch immer noch. Und ich habe schon.
Deine Stimme hat auch was Hypnotisches.
Dankeschön.
Also du könntest ja nicht nur Podcasts, du könntest auch so Einschlaftapes machen.
Ja, Eckhart, pass auf, gleich.
Das fand ich ehrlich gesagt, mir hat mal eine Zuschauerin gesagt, dass sie mit meinen CDs immer einschläft. Dann dachte ich, ist das ein Kompliment? Weil eigentlich denke ich, du machst ja wahnsinnig einen Kopf, irgendwelche geistreichen Texte auf die Bühne zu bringen und dann. Aber sie fand das irgendwie schön,
ja,
mit der Stimme.
Meditativ, oder? Das finde ich auch schön, ja. Ja, kann ich mir
also
gut vorstellen.
Also du bist Hypnose-Fan.
Ich bin Hypnose-Fan, aber auch Yoga und andere Techniken. Ich finde zum Beispiel diese App Headspace sehr gut, ne? So Kurzmeditation. Und das hilft mir sehr gut, runterzukommen und einzuschlafen. Ne? Das nimmt eigentlich nur den Fokus aus dem Kopf, lenkt deinen Körper, also auf den Körper und auf die Atmung, und in dem Moment versuchst du durchlässig zu werden für Umgebungsstörungen, Geräusche und Gedanken, und dann meistens kann man auch entspannen.
Ja, ich kenne die App Seven Mind, die ist auch gut.
Die kenne ich nicht.
Die haben zwei Deutsche entwickelt,
ja,
und die arbeiten auch mit Krankenkassen zusammen, und ja, dieses eigentlich ist ja der Riesenverdienst, dass diese Kulturtechniken sich mit diesem Monkey Mind, mit diesem Quatschkopf, der da uns das Leben versauern kann durch seine ständigen Kommentare im Hirn, irgendwie distanzierend auseinanderzusetzen, die ist ja einerseits uralt und war oft so im Kontext von Buddhismus und Esoterik verhaftet. Und dann kam John Kabat-Zinn, der Gründer dieser MBSR, Mindfulness-Based Stress Reduction, auf den Gedanken, Mensch, lass mal die Folklore weg und guck mal, was ist wirklich biologisch, der ist Mikrobiologe, glaube ich, ursprünglich gewesen, John. Lass mal das alles weg und guck mal, ob das nicht auch für westliche Patientinnen und Patienten hilfreich ist. Und inzwischen ist das wirklich anerkannt und es gibt keine psychiatrische Klinik, die ohne diese Achtsamkeits- und Skills-Trainings noch arbeitet, weil es einfach gut ist.
Ja, und es führt auch, mittlerweile findet es seinen Weg auch in ganz viele populäre Medien. Es gibt so einen Film, der heißt Luca, der ist von Disney produziert, spielt aber in Italien.
Luca, wie die Stadt?
Ja, nee, das ist eigentlich ein Männername, ne? Dieser Luca, ja. Aber vielleicht gibt es auch eine Stadt, genau. Und es handelt davon, dass es dort Meereswesen gibt, die aber an Land gehen können und dann werden sie zu Menschenwesen. Aber sobald sie wieder nass werden, werden sie diese grünen Mesenmenschen. Und die haben ein großes Problem mit ihrer Selbstwahrnehmung oder mit der Selbstakzeptanz in der fremden Umgebung. Bisschen wie deine Pinguin-Geschichte, ne? So von der Substanz. Und die sagen immer, wenn sie diese Stimme im Kopf hören, ja, und das ist wohl ein bekanntes Saying aus Sizilien, dann die Silenzio Bruno. Bruno ist nämlich die Stimme, die dir im Kopf immer die Zweifel sagt. Die immer sagt, das kannst du nicht, das geht doch schief. Und Silenzio Bruno ist der Spruch dieses Films. Ganz toll. Ja.
Gibt es Filme, die dein Leben verändert haben?
Vielleicht schon, aber jetzt gar nicht so Filme, die jetzt so wahnsinnig, die man jetzt in diesem Kontext so nennen könnte. Mich hat damals Fight Club wahnsinnig beeinflusst von David Fincher. Eigentlich ein antikapitalistischer Film, der auch am Ende daran gipfelt, dass die Banken gesprengt werden, der über eine Identität...
Spoiler-Alarm,
ja. Ja, den kennt doch jeder, oder? Von 1990. Nein?
Ich kann die nicht.
Du kennst die nicht.
Aber jetzt gucke ich ihn auch nicht mehr, weil ich schon weiß, dass am Ende die Banken gesprengt werden.
Gut, dann erzähle ich dir jetzt einfach die Geschichte fertig. Also in Kürze, da spaltet jemand seine Identität ab, ja, in zwei Persönlichkeiten. Und zwar eine Persona, die alles kann, und eine Persona, die an allem zweifelt. Und der weiß aber nicht, dass es eine abgespaltene Person ist. Den ganzen Film wissen wir nicht, dass diese zweite Person, dieser tolle Hanks, der alles kann, alle Frauen kriegt, alle Menschen in den Bann zieht, eine richtige Sekte gründet, dass das er selber ist. Aber nur mit einem anderen Mindset. Und das bringt unglaublich viel zusammen. Es explodiert richtig im Kopf. Ganz toller Film, musst du gucken. Mit Brad Pitt.
Ich hatte in Heidelberg in der WG eine Mitbewohnerin, ja, die total Cineastin war. Mhm. Und die hatte die Gabe, Filme so lebendig nachzuerzählen, dass ich bei manchen Filmen nicht weiß, ob ich die gesehen habe oder ob ich nur Bettinas Beschreibung davon kannte. Das war echt irre. Wir hatten da eine tolle WG und die ging ganz viel ins Kino und hatte auch bis dahin schon ganz viel mehr Kinofilme gesehen und inhaliert als ich. Und das war abends ein großes Ritual.
Und ist da auch irgendwas bei dir, so ein Film für dich oder mehrere, die dich geprägt haben oder bis heute?
Ja, also ich habe natürlich Don't Look Up gefeiert.
Ja.
Den Film mit Jennifer Lawrence und Leonardo DiCaprio und anderen Spitzenschauspielern aus Hollywood, weil es ja genau um die Geschichte geht, die mich auch mit Gesunde Erde, Gesunde Mensch, meiner Stiftung oder überhaupt diesem Verbindungsstück zwischen, wir wissen, dass die Katastrophe da ist, sie wird auch nicht von alleine weggehen und trotzdem reagieren wir nicht. Und dieser Film Don't Look Up bringt das so geil auf den Punkt, dass mir oft das Lachen im Halse stecken geblieben ist, weil ich ja auch 5 Jahre Talkshow gemacht habe und ich immer wollte, dass auch nicht nur irgendwie Schauspielerinnen und Schauspieler vorgestellt werden mit ihrem neuesten Projekt und wie war die Stimmung am Set und du denkst, boah, eigentlich interessiert das keinen. Ich wollte spannende Leute da, auch aus der Wissenschaft, aus der Forschung und dann kam immer die Frage aus der Redaktion, ja, ist der oder die denn gesichtsbekannt? Mhm. Da habe ich immer gesagt, für welche Körperteile soll man denn noch bekannt werden? und die Idee, dass sie was Spannendes zu erzählen haben, das galt eben nicht, weil wir eben in so einer Medienwelt leben, wo das primäre Einschaltkriterium ist, kenne ich den schon oder kenne ich den nicht? Und das ist bei Don't Look Up eben so geil, da kurz die Story, 2 Wissenschaftler sehen in ihren Daten, dass ein Meteorit einschlagen wird in genau 6 Monaten und versuchen dann dafür Aufmerksamkeit zu gewinnen und scheitern, weil in den Talkshows keiner an dieses ernste Thema ran will. Und dann sagen, ja Mensch, können Sie das nicht noch ein bisschen lustiger erzählen? Und, und dann wird, also guckt es euch an. Wer es noch nicht gesehen hat, ist auf Netflix.
Und wir haben darüber auch mit Chin Meyer gesprochen und da können wir jetzt auch mal kurz reinhören.
Hallo Chin.
Hallo Eckart.
Servus.
Hallo Alex.
Hi.
Heute sind wir im Vorfeld von Comedy for Future. Du beschäftigst dich als Kabarettist, als Comedian, als Bühnenkünstler mit dem Thema Finanzen, mit Geld. Da hört doch wirklich der Spaß auf, oder?
Die einen sagen so, die anderen so. Also man kann auch über Geld, kommst du überall hin. Und Geld ist ja letztlich eine ganz absurde Sache. Also Geld ist ja im Prinzip sowas wie homöopathische Medizin.
Wieso?
Es ist ein Placebo. Es ist einfach nur, du sagst, du hast da irgendwas und sagst, das ist jetzt was wert. Und alle denken, geil. So, und rennen da hinterher. Ja. Und tatsächlich dadurch, dass alle dran glauben und alle sagen, also Geld ist eigentlich die einzige wirklich erfolgreiche Religion weltweit.
Stimmt.
Weil alle dran glauben. So, und wenn die Leute nicht mehr dran glauben, dann funktioniert es auch nicht.
Aha.
Also es gibt hier keinen Grund, weshalb ein bunter Zettel mit einer Zahl drauf ist, einen gewissen Wert haben sollte.
So habe ich es auch noch nie gesehen.
Andererseits ist es ja auch irgendwie Freiheit, oder? Mein Stiefvater hat früher immer gesagt, wenn ich verreise, nehme ich einfach nur Zahnbürste und 1000 Markschein. Damals noch Mark.
Ja, klar, klar, klar. Ja, also das ist die andere Formel. Bargeld ist gelebte Freiheit.
Ja, und das ist ja auch die Absurdität, dieses ganze Geld, was wir angehäuft haben, ist nichts mehr wert, wenn wir keine Luft mehr haben zum Atmen, kein Wasser zum Trinken und keine Pflanzen mehr zum Essen. Also diese Anbetung des Geldes führt uns ja im Moment in eine existenzielle Krise, die mit Geld nicht mehr zu reparieren ist.
Die einen sagen so, die anderen so. Ja, also klar, du kannst, ne, am Ende kommen die Leute immer mal mit dem alten Hopi-Stichwort an, Sprichwort, ne? Erst wenn ihr nichts mehr, ne, das und das nicht mehr habt, dann werdet ihr merken, dass man Geld nicht essen kann. Ja.
Ich habe eine schönere Kurzversion davon, ja, nämlich wer glaubt, dass Ökonomie wichtiger ist als Gesundheit, kann ja mal versuchen, sein Geld zu zählen, während er die Luft anhält.
Ja, stimmt, da kommt man nicht rein.
Ja, also es ist absurd. Also und letztlich, auch wenn du, ne, irgendwann treten wir ab, wir sind nackte Menschenaffen, die eigentlich irgendwie lernen müssen, miteinander zurechtzukommen. Und wir erzählen und wir erfinden lauter Dinge, die wir uns erzählen und dann dran glauben und dann wundern wir uns, wenn wir irgendwann in einer Sackgasse landen.
Welche Rolle hast du als Künstler? Weil du bist ja auch ein Geschichtenerzähler auf der Bühne. Also kann man andere Geschichten erzählen, dass die Leute rausgehen und in irgendeiner Form, ja, zumindest erheitert, aufgebaut, vielleicht sogar auch mit einem neuen Bewusstsein das Theater verlassen? Ist das zu viel verlangt?
Nee, das ist mein Wunsch. Also deshalb mache ich das. Ich mache das, damit ich leicht, ich finde viel im Augenblick geht die Leichtigkeit verloren. Und die Freude und auch das Absurde zu sehen. Und ich habe jetzt ein Programm, das sich tatsächlich sehr mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzt. Es nennt sich Grüne Kohle. Und da, also ich habe im Prinzip, ich dachte, es gibt so viele Aspekte, die man machen kann. Ich habe mich so ein bisschen auf einen reduziert, dass ich sage, gibt ganz viel Greenwashing und man muss da einfach auch aufpassen. Und die nächste, die wirkliche Botschaft ist, weniger Fleisch. So, also das einfach mal das einfach auf einen Nenner zu reduzieren, weil ich denke, das ist etwas, wo jeder Einzelne tatsächlich ein bisschen was mit anfangen kann. Und um dann die ganzen anderen Komplexitäten spielen da auch mit rein. Und ich finde, man muss auch als Bühnenkünstler vermeiden, so diesen missionarischen Eifer.
Ich habe jetzt den Bogen irgendwie.
Hast du nicht verstanden?
Ich habe den Bogen nicht so verstanden.
Das ist mein ADS.
Vom Geld.
ADS ist doch jetzt auch die volle Modediagnose, oder?
Ja. Absolut. Wer das nicht hat, wer nicht neu. Ich freue mich eigentlich, dass ich auch ein bisschen divers bin, zumindest neurodivers.
Ja.
Und dass ich hier, also. Ne?
Ist das nicht schon wieder die Norm? Also ist das nicht schon wieder...
Nein, wir sind immer noch eine Minderheit. Circa 20%.
Ah ja, also große Minderheit.
20% sind aber weit
eine große Minderheit.
20% der Leute haben einen Knall.
Also quasi mehr oder weniger. Aber du würdest ja SPD-Wähler ja auch nicht als Minderheit bezeichnen, oder? 20% ist schon...
ja, gut. Also ich habe den Bogen nicht richtig...
Du hast den Bogen nicht.
Okay. Ich habe den Bogen vom Geld zum Fleisch nicht... Das Fleischthema ist ein ethisches, oder? Oder ist das
nein,
das auch mit Geld?
Nein, ich habe... Also, ich bin immer für Mord, wenn es geht. Aber ich
finde, dass die Fleischsache hat tatsächlich eine ganz... Also Massentierhaltung ist einer der großen Hebel, wie man den Klimawandel doch noch irgendwie einmal zurückbiegen oder in eine bessere Richtung biegen könnte.
Ja, vor allen Dingen, wenn man... ich habe neulich einen tollen Vortrag gehört. Das war auf der K3-Kongress, auf dem K3-Kongress in Zürich von Maren Ohner. Und die stellte nämlich eine sehr spannende Frage vorneweg. Was ist die wichtigste Währung? Und alle, was ist das jetzt? Dollar oder Euro oder was auch immer? Dann sagt sie, Kalorien. Wir brauchen alle Kalorien. Ja. Und wenn man darüber nachdenkt, wie tief wahr das ist, dann kommt man auch sehr schnell dahin, dass es totaler Unsinn ist, 10 oder 20 Kalorien in ein Tier reinzuschieben, damit am Ende
zwei rauskommen.
Das ist einfach nicht besonders schlau.
Ja.
Und wir waren vorhin hier in einem veganen Restaurant, da habe ich zum ersten Mal Lachs vegan gegessen. Mhm. Und ich war erstaunt, dass das lecker ist. Ja, das ist aus Karob. Kannte ich nicht. Also man kann wunderbar auch pflanzenbasiert essen und deswegen ist es interessant, dass man über diesen, zum Beispiel über Kalorien oder über die Ineffizienz in diesem System der Massenfleischerzeugung eben auch nochmal einen Aspekt hat, dass man auch Ökonomen vielleicht überraschen kann mit, das ist eigentlich gar nicht so ökonomisch, wie man denkt.
Ja. Also es ist viel nicht so ökonomisch, wie man denkt. Also gerade auch diese ganze Autodebatte jetzt, ne, wo du denkst, wo viele Leute sagen, ja, wir brauchen den Verbrenner, weil ne, die Leute wollen das. Und du denkst, guckst dich um in der Welt und denkst, nein, niemand will das. Alle stellen sich gerade um und wir boxen uns hier in eine ökonomische Nische, aus der wir nicht mehr rauskommen.
Humor hat ja ganz viel mit Perspektivwechsel zu tun, mit überrascht die Leute, mit es gibt so eine schöne Definition, nämlich nimm was Gewöhnliches und betrachte es von einer ungewöhnlichen Seite. Also du musst gar nicht immer das Außergewöhnliche erzählen, sondern die meisten oder die besten Komiker, die ich auch selber liebe, sind die, die mir etwas zeigen, was ich tausendmal in der Hand hatte, wie zum Beispiel ein Geldschein. Und du sagst, warum glauben wir eigentlich alle, dass dieser Geldschein was wert ist? Und zack, nächstes Mal, wenn ich einen in der Hand habe, muss ich an dieses Gespräch denken. Also das ist doch eigentlich nachhaltige Komik im Sinne von nachhaltig Bewusstsein verändern für Sachen. Du wärst ja eigentlich auch, wir kennen uns ja auch schon sehr lange, wir sind auch befreundet, du wärst ja eigentlich im Grunde deines Herzens lieber Guru geworden.
Ja, aber der Guru-Markt ist einfach eng gerade.
Ist so, ja?
Ja, ja und vor allen Dingen, also das ist auch so eine Sache, so Leute, die so leicht so esoterisch oder sich als spirituell betrachten, die tendieren auch zu einer wahnsinnigen Ernsthaftigkeit. Mhm. Also, wo da denke ich auch, ey...
Ich wollte gerade sagen, wo Erfolg ist doch immer so religiöser Fanatiker, aber das ist natürlich auch relativ ernsthaft.
Muss man einfach so nur angebetet werden.
Ja, das stimmt.
Wollen wir das nicht alle?
Wollen wir das nicht alle? Weshalb ja. machen wir denn das?
Ja. Was ist ja. deine Autogrammkarten, die du überall verteilst, gerade auf dem Tisch?
Genau. Ja. Nein, aber diese Frage, welche Möglichkeiten man hat auch als... Du hast dich viel mit Spiritualität und Bewusstsein beschäftigt. Diese Absurditäten, in denen wir alle stecken, auf humorvolle Art und Weise zu spiegeln, das war ja auch was Osho zum Beispiel, einer deiner Lehrer, ja auch immer wieder gemacht hat. Er hat so richtig schlechte Witze erzählt, bis die Leute dachten, was soll das? Und er wollte eigentlich, ja, was wollte der eigentlich?
Aber Osho konnte gute Witze, also er konnte schlechte Witze gut erzählen, ja, ja. sodass die Leute das witzig fanden.
Hast du noch einen erlebt? Von ihm?
Ich habe ihn erlebt, ja.
Oh. Hm? Das war, hast du noch so ein...
Ah, so einen klassischen Osho-Witz? Oh Gott. also er macht er irgendwie so mit nationalen Klischees, ne? Und dann, also einer der Witze von Osho war dann sowas wie, der Schotte kommt nach Hause zu seiner Frau und sagt, weißt du was? Ich habe den Bus verpasst und ich bin die ganze Strecke hinter den Bus hinterhergerannt. Und weißt du was? Als ich hier ankam, habe ich gemerkt, ich habe 50 Schilling gespart. Und sagt die Frau, du Idiot, wärst du in dein Taxi hinterher gerannt, hättest du 35 Pfund gespart. Solche Sachen.
Ja, ja. Und bist du also sozusagen damit groß geworden? Kommt das Alter, hast du schon von den Eltern oder bist du als junger Mann, mit der du ja eigentlich noch bist?
Danke.
Bitte, bitte.
ich bin tatsächlich, ich bin ausgebrochen, habe rebelliert. Ja. Ich wollte raus aus meinem engen, spießigen Zuhause und bin dann gleich nach dem Abi nach Indien gefahren.
Ah, du bist nach Pune, also.
Ja, ich bin richtig nach Pune und kam dann zurück mit einer orangenen Kutte, sagte zu meinen Eltern, ich bin jetzt mal 6 Wochen weg, 6 Monate später war ich wieder da. Und damals konnte man ja auch noch richtig verreisen, ne? Also man war richtig weg. Man hatte
und man
auch,
war auch nicht zu erreichen.
Ja, man war nicht zu erreichen. Man kriegt den Brief, der dann 2 Wochen alt war und schrieb einen zurück, der dann 4 Wochen alt war, wenn er zurück, also war einfach, man war weg.
Wahnsinn. Und warst du in diesen Umbruchszeiten auch dort, als es sozusagen sich auch so militarisiert hat und so?
Ja, ich habe das alles miterlebt.
Du hast das alles erlebt?
Ich habe das alles erlebt.
Und hat dein Name auch was damit zu tun?
Ja, genau. Ah. Chin ist ein, jetzt kommt ein Licht ins Dunkel. Ja. Das ist das Überbleibsel eines spirituellen Namens. Der volle spirituelle Name war Little Your New Name, Swami Chin Mayo. Und das heißt Meister des Bewusstseins und ich bin nur bei B quasi hängen gelesen bei Chin.
Man darf dem Mann nicht zu lange in die Augen gucken, das passiert jetzt hier nicht beim Podcast, aber dann wird man gleich total angesaugt.
Absolut.
Aber erlebt ihn mal auf der Bühne, da passiert das.
Ja, aber diese Frage, wie in welcher Erzählung wir uns alle befinden, ohne uns das klar zu machen, das ist ja auch die Aufgabe von guter Kunst oder auch von Geschichten. Also der Kern-Joke ist ja immer David gegen Goliath, sozusagen der kleine Pfiffige gegen die große Macht oder auch des Kaisers neue Kleider, wo ein Kind dann sagt, der Kaiser ist nackt.
Ja,
und das, was wir anbeten, ist eigentlich sagen dieser Wachstumsgedanke. Ich wurde mal sehr am Shitstorm bedacht, als ich nur mal diesen Vergleich in die Welt brachte, nämlich wenn irgendwas in deinem Körper auf Dauer wächst, dann ist das keine gute Nachricht.
Ja.
Und dann gab es aber böse Reaktionen.
Warum?
Ja, weil ich sozusagen unseren Popanz, nämlich dass Wirtschaft immer wachsen muss, in Frage gestellt habe.
Gott. Ja, das ist da denke ich auch irgendwie, da kommt dann wieder diese ganze Humorlosigkeit, dieses ganze, diese neue Ernsthaftigkeit, dass alles irgendwie ganz, ganz schlimm ist und ganz fürchterlich und ein Riesenaufreger. Und das verfestigt letztlich diese falschen Narrative, in denen wir uns bewegen. Also wir laufen alle mit so einer mehr oder minder schweren Form von Selbsthypnose durchs Leben. Und ne, das fängt dann an mit ich bin dies und ich bin das und du bist dies und das. Und dann schon ist man in irgendwelchen Geschichten gefangen, die aber mit dem Fakt, dass wir einfach Menschenaffen sind, die lernen müssen, ne, gemeinsam auf diesem Planeten einigermaßen friedlich zu koexistieren und sich die Art zu erhalten, dass wir da gerade ein bisschen abkacken.
Was ist dein Trick, um dich selber erstmal aus diesem einspurigen Denken rauszuziehen und um kreativ zu werden? Also manche können das alleine, andere können das im Brainstorming mit anderen, andere haben die Ideen unter der Dusche. Wo hast du deine besten Ideen?
Tatsächlich ist das häufig bei mir in schlaflosen Nächten. Also wenn ich so liege und ich kann nicht schlafen und dann irgendwie, ich wach früh auf und ich denke, oh, so früh aufgewacht. Und dann irgendwann, ne, läuft sich das Gehirn so ein bisschen tot und dann kommen auch Ideen, andere Ideen. Und denkt man, ach, sieh mal, guck. Oder es gibt verschiedene Sachen. Es ist auch ein bisschen wie Bergbau. Also du gräbst was aus und schreibst da 10 Assoziationen auf zu und irgendwie guckst, wo könnte da so ein Winkel sein, der das Ganze komisch macht. Und irgendwann bleibt dann so ein kleiner Nugget über, den man auf der Bühne präsentieren kann.
Was war dein bester Einfall bisher auf der Bühne?
Tatsächlich, meine besten Einfälle sind die, die spontan mit dem Publikum sich ergeben. Wo ich denke, geil. So, aber das sind dann einfach so Sachen, die in dem Augenblick entstehen und auch nie wieder reproduzierbar sind. Aber wo du denkst, ach, das war einfach golden.
Jetzt darf ich verraten, dass das Jim bei meinem 50. Geburtstag aufgetreten ist.
Wirklich?
Und mich derartig gut parodiert hat, als da die Gäste noch lange von gesprochen haben. Also irgendein Reim mit Tüten war es.
Es ging darum, dass du, als du deine Frau kennengelernt hast, mit einer Plastiktüte vor der Tür standst. Ja. Und ich diese Plastiktüte als Symbol eurer Liebe. Was jetzt du als Klimaaktivist, egal.
Mit der alten Tüte.
Mit der Plastiktüte.
Ja. Ich habe sie mehrfach benutzt, die Tüte. Ja.
Ich die Tüte. Ein Single-Use-Plastik.
Ich habe nirgendwo, wo ich mehr hin kann. Ich habe nur noch diese Tüte. Lass mich rein.
Das war romantisch. Aber das stimmt, Jin hat die Gabe der Improvisation. Und das ist ja auch der große Unterschied sozusagen zwischen den klassischen Kabarettisten, die so auch wie Schauspieler manchmal fremde Texte aufsagen, sozusagen wie ein Theaterstück, und denen, die einfach auf der Bühne Spaß haben. Also du bist ja auch so ein Kulturnick. Wo siehst du denn in anderen Bereichen von Theater auch, dass diese existenziellen Themen wie Klimakrise, Finanzkrise, wo finden die denn in Film, auf den städtischen Bühnen statt?
Ja, ich glaube, dass man ja die Leute, wenn wir über Narration sprechen, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, ne? Und ich komme da aus dieser ganzen Geschichte von Harari, ne? Der sagt, jede Narration, an die der Mensch glaubt, kann Unfassbares bewirken. Ne? Wenn wir nur daran glauben, können wir alle auch, sagen wir mal, Bedürfnisse unterdrücken, Hunger, Angst, alles, solange wir an das Ziel glauben oder an die Narration glauben. Insofern glaube ich, dass wir ein emotionales Medium brauchen. Also das kann ja Humor sein, wie bei euch beiden. Oder das kann zum Beispiel ein Film, glaube ich, etwas besser als jetzt vielleicht ein klassisches Theaterbühnenstück. Ich weiß nicht, kennt ihr diesen Film mit diesem Asteroideneinschlag?
Don't Look Up?
Ja. Habt ihr den gesehen?
Grandiose.
Mit Leonardo DiCaprio.
Ja.
Und man geht
dann Jennifer Lawrence.
Ja.
Habe ich übrigens schon erzählt, dass ich neben Jennifer Lawrence mal gesessen habe?
Du Stalker?
Ja. Bei einer der letzten Wetten, das Sendungen, die es gab in Graz.
Wann hast du die moderiert?
Nein, das war Markus Lanz. Und ich war, ich glaube, es war die vorletzte oder so. Also man, es war schon so ein bisschen eine seltsame Grabestimmung. Und ich gebe jetzt zu, ich wusste nicht, wer Jennifer Lawrence war. Weil ich so wenig mit Kino und Streaming zu tun hatte. Ich stand kurz vor der Frage, so, wenn man sich so backstage schaut, und was machen Sie so beruflich? Ja. Dann hat mir jemand gesagt, die ist berühmt.
Aber ich kenne diese Momente, kenne ich auch, wo dann auf einmal jemand steht und du sagst, wie, den kennst du nicht? Der ist doch total bekannt, berühmt und du fühlst dich dann irgendwie ein bisschen wie der letzte Idiot, weil du einfach nicht in diesem sozialen Kontext drin bist.
Du musst auch wissen, dass Chins Bruder auch ein berühmter Schauspieler ist. Deswegen hast du immer wieder diese verschiedenen Welten.
Das stimmt. Ja. Ich bin ab und zu auf diesen Schauspielerveranstaltungen und da werden mir Leute vorgestellt und da heißt es, wie hast du nicht erkannt? Du weißt nicht, wer das ist. Das
oder
ist
einfach vorher googeln. Ne?
Ja, aber du kannst nicht, wenn du da vor 300 Leuten stehst, jeden Einzelnen.
mit dem Handy. Sind Sie das?
Ja. Nein, aber wir waren gerade bei Don't Look Up.
Don't Look Up.
Geniale Satire und
geniale Satire, und wenn man das mal so quasi dann miterlebt hat, so emotional.
Für alle Hörerinnen und Hörer, die den Film noch nicht kennen,
ein Muss.
Es ist ein Muss. Es ist auf Netflix. Es ist eine. Ja, was ist es? Ist es eine Satire?
Es ist, es ist eine bitterböse Satire.
Ja.
Auf die Dummheit der Menschen.
Auf die Dummheit der Menschen. Erzählt über einen Weltuntergang, über einen Meteoriten, der Erde nahe kommt. Das passiert ja laufend. Nur normalerweise sind sie entweder abgelenkt oder sie sind nicht so groß, dass sie nicht zerglühen, wenn sie in die Atmosphäre treten. Und in dem Fall haben wir einen genauen Kollisionskurs auf die Erde. Und ein irrer Wissenschaftler, der, glaube ich, so ein bisschen Mark Zuckerberg oder vielleicht auch Elon Musk nachempfunden ist, so technikgläubig ist, der glaubt, dass man das mit verschiedenen Explosionen und tausend Düsen ablenken kann. Übrigens gibt es so ein ähnliches Experiment. Ne? Die NASA hat so einen Asteroiden, der an der Erde vorbeistreift allerdings, aus seiner Umlaufbahn herausgeschossen. Ne? Also es wird tatsächlich probiert. Also die Menschen sind selbst immer noch, glauben sie an dieses Paradoxon. Nun ja, und dann erleben wir, was eigentlich passiert, wenn die Menschen glauben, sie sind im Untergang geweiht. Und das ist doch eigentlich eine ganz schöne Geschichte und auch sehr joyful. Aber man denkt danach wirklich darüber nach, ist das hier alles unser größtes Problem? Ja.
Hey, mich hat das total erinnert an zwei Sachen. Das eine ist Neil Postman, Wir amüsieren uns zu Tode. Mhm. Also dieses visionäre Buch 1985, als ich in Berlin hier anfing zu studieren, gab es das so in Raubkopie. Da gab's, konnte man noch so Fake-Billigdrucke davon erwerben vor der Mensa. Und das hat mir echt die Augen geöffnet. Und das Zweite ist, dass ich, als ich dann 5 Jahre eine Talkshow moderiert habe, habe ich immer gekämpft für interessante Leute, die nicht bekannt sind, aber die was zu erzählen hatten. Vor allen Dingen eben auch aus der Wissenschaft, sozusagen aus meiner Hood als Wissenschaftsjournalist. Und dann kam immer das Argument der Redakteurin, ja, ist denn der oder die gesichtsbekannt? Und dann dachte ich immer, für welche Körperteile soll man denn noch bekannt werden im Fernsehen? Und als ich Don't Look Up gesehen habe, gibt es auch so mehrere Szenen, wo die beiden die Bedrohung beschreiben sollen oder die erkannt haben, dieser Meteorit schlägt jetzt genau in 6 Monaten ein und wir könnten jetzt noch was tun. Wie die dann in so Talkshows geraten, wo immer gesagt, ja, das ist eine schöne Geschichte, aber Sie können es noch mal ein bisschen lustiger erzählen.
Ja, genau.
Es passt jetzt nicht. Wir gehen zurück zur Werbung.
Die brauchen eine gute Story dahinter und dann werden die so aufgebaut und dann. Also es ist.
Und es ist auf eine Art und Weise ist es so wahr, wie dieser Medienzirkus unfähig ist, die sozusagen Realität. Und deswegen noch mal zurück zu Postman. Postman sagte, das wird uns wirklich im Denken verändern, wenn wir uns angewöhnen, dass man zwischen allen Kanälen immer hin und her seppen kann und dadurch eigentlich immer das Gefühl hat, wenn mir eine Realität nicht passt, dann schalte ich um. Dann ist was anderes jetzt real.
Ja.
Und deswegen, letzte Frage, wie wichtig ist dir, du hast auch Kolumnen geschrieben, du hast bis heute im Podcast, aber was ist das Einzigartige, wenn man auf der Bühne ist, mit Theatern, Zuschauern in einem Raum? Was ist da das Unvergleichliche?
Wahre Geschichten. Echte Liebe. Darum geht es im neuen Podcast True Love der beiden Journalistinnen Lynn und Leo. Die beiden kennt ihr vielleicht schon aus dem erfolgreichen True Crime Podcast Mord auf Ex. Und jetzt erfinden sie ein neues Genre, True Love. Es geht um wahre Geschichten über Freundschaft, Familie und die ganz große Liebe. Unter anderem geht es um Bonnie und Clyde, Kaiserin Sissi und Prinzessin Diana, aber auch um einen Jungen, der seine Mutter am anderen Ende der Welt sucht. All diese Geschichten haben genauso viel Spannung und Emotionen wie jeder True-Crime-Fall. Aber hier gibt es dazu noch ganz viele warme Gefühle. Ab jetzt gibt es jeden zweiten Freitag eine neue Folge True Love, überall, wo es Podcasts gibt.
Das Unvergleichliche ist die Stimmung, die entsteht. Die kann man nicht reproduzieren, wenn Leute vom Fernseher sitzen oder auch im Kino. Das Einzigartige ist diese, und das ist auch mein Anliegen, einfach mit den Leuten in Kontakt zu sein. Auf eine Art und Weise, wie sie an dem Abend einzigartig ist. Diese Mischung an Leuten, diese Mischung an Atmosphäre, der Raum, der Klang, das Licht, der Künstler, wie ist er drauf? So, dieses Live-Erlebnis, was Menschen verbindet. Und ich glaube, das ist etwas, was in diesen zunehmenden Social-Media-Zeiten auch verloren geht. Dass Menschen die Fähigkeit haben, sich miteinander zu verbinden.
Tja, das war also der sensationelle Chin Meyer. Ein Sannyasse und ein sehr lustiger Mensch.
Ja, und ich habe ja auch immer Menschen bewundert, die, wenn sie eine Weltreise machen oder so weit rumkommen, wirklich mit einem neuen, frischen Blick zurückkommen. Und da möchte ich dir erzählen von einer Begegnung, die ich mit Frithjof Denzer hatte. Mhm. Frithjof wurde reich mit so einer Software, um Webseiten zu bauen, Java oder irgendwie so. Ich kenne mich da nicht aus, aber er war jedenfalls einer der Dudes, die da vorne weg waren. Mhm. Und als das verkauft wurde oder die Anteilstruktur sich änderte, hatte er plötzlich Geld für eine Weltreise. Und erzählte dann, wie er in Asien, weiß nicht, ob Bali oder Thailand oder wo auch immer, er total geflasht war von diesem ganzen Plastik, was da rumliegt. Und das ist ja auch kein Geheimnis. Ein guter Teil von diesem Plastik ist auch unser Müll.
Ja, und exportierter Müll.
Und dann hat er gesagt, Mensch, wie könnte man unternehmerisch denkend ein Modell aufbauen, dass dieses Plastik wieder irgendeinen Wert hat? Mhm. Und dann hat er Planet A gegründet, eine Plattform, wo eben ökonomische Startups, gute Ideen gefördert werden, die wirklich einen sozialen Mehrwert haben. Und dieses Gespräch mit Frithjof, da hören wir jetzt mal rein.
Gerne. Mhm.
Frithjof, du bist jetzt Bundeskanzler und wir haben jetzt eine anständige CO2-Bepreisung mit sozialer Komponente. Ja. Das fände ich auch ein super Move. Ja. Was wäre dein zweites Gesetz?
Initiativen für Biodiversitätsschutz finde ich wahnsinnig wichtig, als wie es eben eine Zwillingskrise der Klimakrise ist und ich glaube im öffentlichen Diskurs nicht ausreichend stattfindet. Das heißt,
wir denken mal, was hat denn die Mücke jemals für mich getan?
Genau, so, und die tut eine ganze Menge. Die Zusammenhänge sind nur wirklich große und komplexe und wir verstehen diese ganzen Systeme eigentlich gar nicht in Gänze. Aber es ist eben so, dass die Hälfte des globalen GDPs an Ökosystemdienstleistungen hängt.
Augenblick, das ist ja der Hammer. Also die Hälfte von dem, was man als Bruttosozialprodukt, als Wohlstandsmesser sozusagen nimmt, ist in Gefahr, wenn die Artenvielfalt abnimmt.
Genau.
Und wieso?
Immer ganz offensichtlich sagen, wie du kannst keinen Apfel essen, wenn der Apfel nie bestäubt wurde. Aber eben auch Beispiele wie zum Beispiel Küstenschutz, wenn Korallenriffe nicht mehr funktionieren und unsere Küsten schützen, dann müssen wir diese Strukturen künstlich bauen und hat wahnsinnig viele Effekte. Biomasse, Wald, wir heizen ja ganz viel mit Biomasse. Also das ist nicht trivial und Artensterben ist eine große Bedrohung, die wir, glaube ich, nicht wirklich angemessen wahrnehmen, weil es auch sehr leicht zu verniedlichen ist. Also genauso wie du es machst, was hat mir die Mücke gesagt. Mhm. Die Größenordnung des Problems ist nicht vielen Leuten bewusst.
Ja, wenn die Fachleute sagen, die Klimakrise bestimmt, wie wir leben, also wie wir überhaupt noch in Städten Wohnungen kühlen. Mhm. Aber ob wir leben, entscheidet die Biodiversitätskrise, das Artensterben. Ja. Und einer der großen Forscher, auch zu Insekten, Wilson, sagt, ohne Insekten können wir nach wenigen Wochen, wird die Menschheit aussterben.
Ja.
Und da so radikal habe ich das selber erst vor kurzer Zeit begriffen.
Ja, genau. Deswegen, typischerweise ist das, was wir fürs Klima tun, auch gut für die Biodiversität, aber auch nicht immer. Das heißt, es lohnt eine genaue Betrachtung dieser Effekte. Und ja, das wäre, glaube ich, meine zweite. Und das dritte, da muss ich drüber nachdenken, aber die Frage ist ja, wie kriegen wir es gesamtgesellschaftlich hin, diese Veränderungen, die wir vor uns haben, mit einer positiven Konnotation anzupacken und zu probieren, zusammenzukommen. Weil ich glaube, die Situation, in der wir sind, ist eine sehr andere, natürlich als in der Vergangenheit. Das heißt, es hat viel mit Gesetzgebung, mit Innovation, mit technologischen Adaptionsraten von Konzernen zu tun, mit Gründern. Also, wen wählen wir eigentlich? Und ich würde mir, glaube ich, Gedanken darüber machen, wie man dieses Klima hoffentlich, also dieses Gesprächsklima positiv bewegen kann. Und ich weiß noch nicht, wie ich es als Gesetz verpacken würde. Also mach mir aber da Gedanken, wenn das mal passieren würde.
Aber genau, wie wir darüber reden und wie wir Lust auf Zukunft kriegen, das ist ja ein Thema, was mich total umtreibt mit meiner Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen. Weil wenn wir sagen, ja, wir machen das nicht für die Mücke oder für den Igel oder den Eisbären alleine, sondern wir machen das immer auch für uns. Mhm. Und dieser Link hilft, glaube ich, wirklich zu kapieren, dass es nur zwei Möglichkeiten gibt. Entweder wir lassen alles laufen wie bisher, dann wird das Leben unerträglich für uns auch schon in unserer Generation. Es ist nicht nur irgendwann ein Problem, sondern jetzt schon.
Ja.
Und erst recht für Menschen im globalen Süden, wo du ja auch deine Inspiration sozusagen herhattest. Oder wir gestalten jetzt das, was wir noch in der Hand haben, aktiv, viel aktiver mit. Welche Rolle spielt Geld? Also du triffst Menschen, die sind Millionäre, manchmal vielleicht sogar Milliardäre. Mhm. Wie wichtig ist es, auch privates Vermögen, auch Stiftungsvermögen in andere Bahnen zu lenken?
Ein Wort. Sehr. Nee, klar. Also ich meine,
wir gucken immer auf den Staat und dann denken wir, dafür haben wir jetzt Geld und dafür ist dann dafür kein Geld mehr.
Ja.
Aber Harald Lesch hat mir das mal gesagt, es gibt irgendwie 7.000 Milliarden Euro Privatvermögen in Deutschland. Mhm. Und da dachte ich, wow, wir reden immer über natürlich sind diese Rüstungsausgaben irgendwie enorm und steigen immer weiter global. Und wir denken, Mensch, das Geld fehlt uns auch für Frieden mit uns und der Natur.
Ja.
Auf der anderen Seite könnten viele Menschen viel mehr machen, wenn sie ihren Hebel, den sie mit ihrer Geldanlage haben, anders bedenken. Wann findet nach deiner Erfahrung so ein Umdenken statt, wenn du mit reichen Menschen sprichst?
Ja, es ist witzig, es sind verschiedene Personengruppen, mit denen ich natürlich gesprochen habe. Ich bin ja selber Unternehmer und mir fiel es am schnellsten oder am leichtesten für eine notwendige Innovation, die wir in diesen Markt bringen, war das, mit Unternehmern zu sprechen. Das sind Menschen, die ihr eigenes Geld durch ihre eigenen Entscheidungen erworben haben und natürlich auch gewohnt sind, mit Geld umzugehen. Das heißt, das war mit irgendwie vielleicht teilweise wirklich Gespräche, wo nach 10 Minuten Menschen, die ich eigentlich vorher nicht kannte, gesagt haben, ich vertraue dir, hier ist 1 Million. Und das war, also es klingt nach einer absurd hohen Menge Geld. Das ist es.
Kommt drauf an, wie viele Millionen man hat.
Ich will nur sagen, das ist auch für mich eine sehr hohe Menge an Geld. So. Und ich fand das verrückt, dass Leute da, mehrere Leute sehr schnell Ja gesagt zu haben. Ja, also sehr, sehr früh ausgesprochenes Vertrauen von Serienunternehmern, aber dann eben auch eine ganz andere Klasse von Kapitalgebern. Also wir haben eben zum Beispiel auch eine Allianz als Investoren oder den dänischen Staatsfonds oder auch eine Rewe hat bei uns recht groß investiert. Und das finde ich natürlich auch total super. Also du hast verschiedene Personen oder eben institutionelle Investoren, die letztendlich zu einer doch sehr anderen These als normalerweise in dem Venture-Kapital-Bereich Ja gesagt haben, eben bei uns eben.
Es hieß ja lange so, so Öko-Investments, das ist irgendwie nett fürs Gewissen, aber das killt die Rendite. Und dann haben wir aber in der Pandemie ja auch andere Erfahrungen gemacht, dass Aktienmärkte zusammenbrechen und solche nachhaltigen Investments plötzlich
stabiler
waren.
Ja, genau.
Wie erklärst du dir das?
Ja, ich glaube, sag mal, das Problem, an dem wir uns ja auch abarbeiten, das wird nicht verschwinden. Also das ist ist jetzt nicht der nächste Lieferdienst für Essen, was natürlich super convenient ist, aber es ist kein existenzielles Problem, was wir haben. Und ich glaube,
notfalls können wir auch zur Pizzeria laufen.
Notfalls, ja genau. Und ich glaube, das ist schon, die Dinge passieren und ja, ich glaube, sagen wir mal, wir werden zukünftig eine Korrelation sehen müssen zwischen den Unternehmen, die tatsächlich gut handeln und auch die monetären Gewinner werden dieser Transformation. Würden wir das nicht sehen, hätten wir gesamtgesellschaftlich ein riesengroßes Problem, dann hätten wir überhaupt keine Chance, das in den Griff zu bekommen. Und natürlich ist das nicht so pauschal, wie ich das gerade darlege, sondern muss dann ja sehr speziell auf die Unternehmen gucken, auf das Handeln und was sie wirklich anders machen. Aber wir sehen eben, dass die Rahmenbedingungen des Wirtschaftens eben auch durch Gesetzgebung geändert werden gerade.
Wow, das ging tief. Und natürlich ist die Frage, retten wir mit unserem Jutebeutel oder der Bambuszahnbürste die Welt? Die Antwort ist klar, nein, sondern Geld regiert die Welt und Geld zerstört an vielen Ecken diese Erde. Und das, was Frithjof und andere machen, ist ja dieses Impact Investment. Also, dass man sich überlegt, wenn man die Chance dazu hat, was kann Geld auch Gutes tun? Und wie kann man diese großen zerstörerischen Ströme in eine andere Richtung bringen? Und da, finde ich, können wir gar nicht oft genug betonen, in Deutschland sind wir nach wie vor eins der reichsten Länder der Erde. Wir haben 7.000 Milliarden Euro Privatvermögen in diesem Land. Das schlummert irgendwie auf Konten. Und die meisten Leute, auch wenn sie was spenden, denken, sie sind bei den Guten. Aber das, was wirklich ein Riesenhebel ist, den man nicht unterschätzen sollte, ist, wo, bei welcher Bank ist dann mein Konto? Ja, also wir haben jetzt von Gesunde Erde, gesunde Menschen zum Beispiel alle Konten bei der GLS-Bank.
Ja, genau, die ist bekannt.
Es gibt auch andere ethische Banken. Das ist jetzt keine Schleichwerbung, aber alles, was so ein Mindeststandard von ökologischer Transparenz, also wo investieren die das Geld, wenn man das da liegen hat, was haben sie für Ausschusskriterien, in welche Projekte gehen sie, das ist total wichtig. Und das ist, auch wenn ich nur so mit Stifterinnen und Stiftern so in dieser Philanthropie-Szene unterwegs bin, bin ich immer wieder erstaunt, die machen sich ganz, ganz viel Gedanken über ihre nächsten Projekte, aber ganz wenig Gedanken über Geldanlage. Ach. Dabei ist das unterm Strich einer der größten Hebel, den Unternehmerinnen und Unternehmen, die was Gutes machen wollen, tun können. Also hast du dich mal mit der Frage beschäftigt, wo du deine Konten hast?
Ja, also ich habe mich ganz viel mit der Frage der Konsumethik beschäftigt. Ne? Also die Tatsache, dass du mit jedem ausgegebenen Euro, den du auch für irgendwas, ob es jetzt Essen oder Kleidung ist und so, eigentlich eine Entscheidung triffst. Jedes Mal entscheidest du dich, ist es lokal produziert oder in China, ne? Ist es ökologisch hergestellt oder nicht, ist es nachhaltig oder regional, und darauf versuchen wir schon stark zu achten. Und das ist ganz oft, dass ich Kaufentscheidungen negiere, wenn ich sage, das kommt aus China, das möchte ich dann nicht, weil man weiß irgendwie, wenn man es dann zum Beispiel zurückschicken muss, dann wird es eigentlich normalerweise einfach kaputt gemacht, ne? Verbrannt oder in die Presse oder so. Das ist ein unglaublicher Verschwendung von Ressourcen und Waste, und ja, und das muss erstmal über die ganzen Meere schippern, und dann weiß man ja auch nicht, ob es so gut ist, ne? Ob man politisch nicht dort eine Kraft auch stärkt, statt dass man hier einfach vor Ort, wo viele kleine Unternehmen pleite gehen. Also ja, das zum einen, und dann gibt es ja auch ganz viele grüne Investitionsmöglichkeiten, ne? Mittlerweile gibt es ganz viele nachhaltige Fonds. Also da kann man auch mal schauen. Hier der Kollege von A-Planet, ist jetzt nicht für jeden, ne, für jedermann möglich, da zu investieren, aber man kann, wenn man sich ein bisschen informiert, kann man ganz viele nachhaltige Investitionen tätigen. Finde ich eigentlich eine gute Sache.
Ja, und auch wenn jetzt jüngere Leute zuhören, die sagen, oh, die haben ja gut reden, wir haben noch gar nichts Erspartes, dann fragt mal eure Eltern oder auch eure Großeltern. Oft haben die tatsächlich ja auch für die nächste Generation Geld angelegt. Und das muss nicht weiter bei, ich nenne jetzt keine Namen, aber bei den Standardbanken sein. Weil das kann man besser machen.
Da kommt auch noch was anderes hinzu. Ich weiß nicht, du hast vom Lieferkettengesetz gehört. Hm? Und das Lieferkettengesetz soll nachweisen, dass man zum Beispiel keine Sklaverei in den Lieferketten hat oder keine Sweatshops benutzt oder generell ethische Standards, finde ich auch.
Was sind Sweatshops für alle, die
das nicht wissen? Ein Sweatshop ist eigentlich, wo jemand schwitzt, aber das sind sozusagen ein Synonym oder ein Begriff für meistens in Südostasien, also für Billiglohnländer, wo zum Beispiel Textilien unter unmenschlichen Bedingungen genäht werden, kleine, ungelüftete, unklimatisierte, vollgestopft mit Menschen, also Sweatshop, wo man also quasi im wahrsten Sinne des Wortes schwitzt für dein T-Shirt. Und tatsächlich soll das Liefergesetz nicht so viel Unethik in den einzelnen Produkten steht. Und weißt du, wer sich am meisten dagegen wehrt? Die Banken. Und zwar ganz vorneweg BlackRock, ja, der böse große Investor, und Macron, der französische Präsident, ja, ein ehemaliger Investmentbanker. Und die versuchen, dass man Ausnahmen schafft für die Investitionsvehikel, also wie BlackRock oder die Banken. Weil die wollen sich nämlich gar nicht in die Tasche gucken lassen, wo sie ihre Gelder anlegen und was sie machen mit dem Geld, und wollen sich gar nicht verpflichten lassen nach ethischen Standards. Das finde ich ganz schön fies. Also da denke ich, sowas wie die GLS-Bank, wie gesagt, wir machen hier keine Anlageberatung, es ist nur ein persönliches Statement. Die ist sehr transparent und nachhaltig. Ich kenne jetzt auch keine andere, aber ich glaube, man kann sich informieren. Man kann
Tomorrow Bank, die Triodos Bank und so weiter.
Ich glaube, man kann viel machen, ja.
Wo wir über Filme geredet haben und BlackRock, der Joko Winterscheid hat gerade eine neue Serie raus bei Amazon Prime. Und die heißt, glaube ich, The Most Dangerous Show on Earth. Und es geht um die Auswirkungen der Klimakrise. Oh. Und ich durfte den ersten Teil schon sehen. Und er hat tatsächlich auch ein Gespräch mit dem deutschen BlackRock-Manager. Also der geht auch dahin, wo es weh tut. Und ich habe da riesen Respekt. Es ist wahnsinnig aufwendig gedreht. Es ist wirklich sensationelle Bilder. und ist jetzt bei Amazon Prime und für alle, die Zugang da haben. Lohnt sich zu gucken, 6 Teile. Und ich finde das super, wenn auch Menschen, die aus dem Entertainment-Bereich kommen, zeigen, dass sie sich ernsthaft Gedanken machen und nicht nur Gedanken machen, sondern auch wirklich dorthin gucken und dass wir viele Menschen neu diesen Blick eröffnen. Also Joko,
Respekt. Wie,
was sagt man da?
Props. Ja, war nicht eigentlich Friedrich Merz vorher der BlackRock-Chef in Deutschland? War er das nicht?
Das ist nicht Teil unseres Podcasts. Wir haben aber, was unsere Demokratie angeht, noch einen echt spannenden Aspekt für alle, die Tage wie diese gerne hören. Ich habe Jonas Scheible getroffen. Ja. Jonas Scheible ist ein Spiegeljournalist, der ein Buch geschrieben hat über die Zusammenhänge von Klimakrise und Demokratie. Und da hören wir mal rein. Was ist denn eine Ökodiktatur? Jonas Scheible.
Hallo. Ja, eine Ökodiktatur ist eigentlich ein Hirngespinst, aber ein ziemlich verbreitetes und sowas, was im Diskurs rumsteht schon seit vielen Jahren und irgendwie verhindert, dass wir zurechtkommen. Dann wird immer unterstellt, wenn man Probleme damit hat, dass es sehr langsam vorangeht im Klimaschutz in den Demokratien, dann wolle man eigentlich die Diktatur. Man gucke vielleicht neidisch nach China, aber das, und es mag Leute geben, die das vielleicht sogar irgendwie heimlich tun, aber das ist totaler Käse. Also das kann nicht funktionieren und selbst wenn China sehr schnell irgendwie Bahnhöfe baut und Krankenhäuser, es ist für uns, erstens darf es keine Option sein, hier irgendwie von unserem demokratischen System abzuweichen. Zweitens würde es auch nicht gehen. Wie sollte das klappen? Wer sollte der Klimaschutzherrscher werden, der jetzt dann verlässlich Klimaschutz macht? Das ist alles totaler Käse. Und es wäre sehr geholfen, wenn wir das irgendwie aus der Welt räumen würden und lieber darüber reden, wie wir die Demokratie in die Lage versetzen, Klimaschutz zu machen.
Jonas, du hast ein neues Buch geschrieben, Demokratie im Feuer. Warum wir die Freiheit nur bewahren, wenn wir das Klima retten und umgekehrt. Freiheit ist ja im Moment so ein Begriff, der maßgeblich dazu dient, alle Maßnahmen, die man als Zwang und Ökodiktatur und wie jetzt auch noch Tempolimit, das ist doch ein Freiheitsentzug, zu rechtfertigen. Was ist Freiheit für dich?
Freiheit ist in dem Fall für mich politisch verstanden die Möglichkeit, sozusagen über das eigene Leben und die Gesellschaft zu entscheiden. Also das, was den Kern ausmacht unserer freiheitlichen Demokratie. Wir können gemeinsam uns auf die Suche nach einer Antwort auf die Frage begeben, wie wollen wir leben? Wie wollen wir leben? Die Antwort können wir geben, zum Glück. Und das muss man verteidigen. Und das ist auch wirklich so, dass dieser Freiheitsbegriff so instrumentalisiert wird und so einseitig, wie du es eben beschrieben hast, benutzt wird, um Klimaschutz irgendwie zu denunzieren. Und wir denken das einfach falsch. Das Gegenteil ist wahr. Klimaschutz ist Freiheitsschutz.
Du steigst ein, indem du einfach mal einen Zeitsprung machst. Kurzer Blick in die Zukunft. Wie könnte es in 30 Jahren aussehen? Und das ist ja nicht nur Science Fiction, sondern es gibt dazu jede Menge Studien, die uns ziemlich genau vorhersagen, was in 30 Jahren unsere Hauptprobleme werden. Wie viel Freiheitsgrade hat man denn noch in einer Welt, die 2 Grad, vielleicht sogar auch 3 Grad heißer ist als jetzt?
Also der Unterschied zwischen 2 Grad und 3 Grad ist wahrscheinlich enorm, aber auf jeden Fall sehr viel weniger als jetzt. Und so ganz genau kann man das im Detail natürlich nicht vorhersagen. Das ist ja, also wir wissen sehr viel, was passieren wird, aber wir wissen noch nicht so genau, wie sich das auswirken wird auf künftige Gesellschaften. Wir wissen ja noch nicht mal, wer bei der nächsten Wahl irgendwie in den Bundestag kommt. Also ist alles nicht so leicht vorherzusagen. Aber auf jeden Fall weiß man, dass permanente Krisenpolitik überfordern und fordern und dass man, wenn man mit den Leuten redet, die jetzt in Ministerien sind oder das mal waren, dann sagen die immer, wir können eine Krise lösen, aber wir können nicht mehr als 2 oder 3 Krisen auf einmal lösen. Mhm. Und wir kommen schon gar nicht dazu, irgendwie dann vorauszudenken und uns irgendwie mit Planung zu beschäftigen. So, wir werden Extremwetter haben, Dürren, Hitze, Starkregen, wir kennen das alles, ich muss das hier nicht ausführen. Das sind permanent Schocks, die fordern und überfordern das System, die binden Kräfte, die binden Geld und Ressourcen. Und also wir können ja mal nach Madagaskar schauen, wo jetzt seit Jahren Hitze, Dürre, Hungersnot ist, oder ins Ahrtal. So wahnsinnig viel Freiheit hat man da nicht. Oder in Frankreich, wenn dort keine Häuser mehr gebaut werden dürfen in der Gemeinde in der Provence, weil das Wasser fehlt. Das ist das, was auf uns zukommt, und zwar im großen Stil.
Ja, wir machen ja in Gedanken oft sehr, sehr simple Weiterschreibung vom Status quo. Und wir haben als Menschen sozusagen Überlebensinstinkt aus einem Haus, was brennt, da rennen wir raus. Wenn aber etwas langsam heißer wird, fehlt uns dafür auch das Instrumentarium, diese Veränderung als extremst bedrohlich wahrzunehmen, weil sie inkrementell, also weil sie so nach und nach passieren. Was mich sehr überzeugt hat, war auch dein Punkt, dass ganz viel von unserer gebauten Welt gebaut wurde für eine Welt, die es so gar nicht mehr gibt. Also unsere Häuser, unsere Straßen, unsere Schienen, die sind ja alle nicht ausgelegt auf Situationen, wo es 40 Grad und heißer wird. Und da gab es ja auch Situationen, wo plötzlich der Teer weich wird. Du hast auch gesagt, was heißt denn das für Menschenleben?
Okay, Leute, es ist eigentlich ganz einfach. Wer Reality-TV mag, ja, und jetzt tut nicht so, ich weiß, ihr guckt das auch. Also, wer Reality-TV mag, der wird diesen Podcast hier lieben. Denn, Achtung, neuer Podcast von Visavi und Max-Richard Lessmann. Die beiden, die haben ihre Kräfte gebündelt und gemeinsam eine Insel geschaffen. Einen sonnigen Safe Space, eine schwimmende Oase, könnte man sagen. Für all die Menschen, deren Herzen bei Reality- und Trash-TV-Formaten höher schlagen. Herzlich willkommen bei Radio Island. Das ist der brandneue wöchentliche Podcast, bei dem Lotti und Max ihrer Leidenschaft für Trash-TV frönen. Sie gehen da die legendärsten Momente der Woche durch und auch die ein oder andere alte und neue Trash-Legende wird sicher mal vorbeischauen hier. Also hört ab sofort rein. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge Radio Island und das, na klar, überall, wo es Podcasts gibt.
Genau, es ist nicht nur so, dass viele der Dinge, die wir gebaut haben, nicht dafür gemacht sind, sondern die sind alle nicht dafür gemacht. Alles, was wir gebaut und geschaffen haben als Menschen, ist geschaffen für ein Klima, das es nicht mehr gibt. Alles, was wir jemals als Zivilisationen, die wir so nennen, in Städten und so geschaffen haben, ist gemacht für ein Klima, das es nicht mehr gibt. Das ist total irre. Und ich verstehe, dass man sich das kaum vorstellen kann, aber den Schritt muss man machen. Weil das heißt, die Bahngleise funktionieren nicht mehr. Also es ist schon passiert, dass Züge entgleist sind, weil es so heiß wurde, dass die Gleise sich verformt haben.
Aber du schreibst auch von dem 2003, wo die erste große europäische Hitzewelle ja 70.000 Menschenleben schon gekostet hat, gab es bei der Tour de France diesen Unfall, auch durch weichen Teer.
Ja, ich gucke gerne Radsport. Ich erinnere mich sehr an die Etappe. Das war einer der Top-Fahrer, Favoriten, der da einfach gestürzt ist. Dem hat es richtig bei der Abfahrt einfach das Rad weggezogen, weil der Teer aufgeweicht war. Und der ist danach auch nie wieder auf die Bahn, also der ist wieder gefahren, aber der wurde nie wieder erfolgreich. So. Und das sind so kleine Momente natürlich. Aber da sieht man, was es bedeutet, wenn Strukturen auf eine Umwelt treffen, für die sie nicht gemacht sind. Und das gilt halt nicht nur für Teer oder für Gleise, sondern es gilt auch für soziale Systeme. Es gilt auch für Wirtschaften, für Ökonomien. Es gilt auch natürlich für politische Systeme. Wir laufen da gerade in eine Welt, die wir nicht kennen, auf die wir nicht vorbereitet sind und die natürlich Schocks auslösen wird. Und zwar nicht nur einen, damit kommen wir klar, und auch nicht zwei, damit kommen wir auch klar, sondern immer wieder und immer wieder in kürzerer Folge mit weniger Zeit zur Regeneration. Und man muss sich ernsthaft mit der Frage auseinandersetzen, wie viele dieser Schocks stecken unsere Systeme weg. Und einige werden sie wegstecken. Aber es geht jetzt eben darum, die Zahl und die Heftigkeit, soweit es geht, zu minimieren, um zu verhindern, dass das alles ja zusammenbricht. Dass wir es nicht schaffen, dass die liberale Demokratie, die ja ein unglaublich fragiles System ist, das wissen wir ja alle. Ja, wir reden von wehrhafter Demokratie, wir diskutieren ständig die Krise der Demokratie, wir sehen, dass es in den USA spitz auf Knopf steht. Wir sorgen uns in den europäischen Staaten, wenn radikal rechte Parteien irgendwie stark sind, wenn wie in Ungarn die Demokratie zurückgedreht wird. Das ist ja alles real, wir kennen das. Es gibt die Wellen der Autokratisierung. Und das, was da auf uns zukommt, erhöht eben die Risiken. Und wir können die nicht ausschließen, das ist ja auch klar, wissen wir. Es wird heißer werden, noch ein ganzes Stück, aber wir können sie minimieren. Und das müssen wir um jeden Preis versuchen.
Dein Buch finde ich deswegen so wichtig, weil wir oft über Dinge reden, die eigentlich gar nicht mehr zeitgemäß sind, im Sinne von, wir denken, wir können den Status quo irgendwie bewahren, wenn wir uns nicht bewegen. Und ein Beispiel, du hast es mit dem Radsportler, der über den weichen Teer sozusagen seine Mobilität verliert, gesprochen. Ein Moment im letzten Sommer, wo es auch in England unfassbar heiß war, ist mir so auch ikonografisch im Gedächtnis geblieben. Da sind auf Flughäfen die Start- und Landebahnen so weich gewesen, dass die Flugzeuge sozusagen festgeklebt sind am Asphalt. Und ich dachte, das ist doch super, da braucht man keine Klimakleber mehr. Und da fliegen die Privatjets schon von alleine nicht mehr, weil die durch die Hitze festkleben. Also wir kommen in absurde Welten, die wir uns auch gar nicht vorstellen wollen. Und das ist ja auch ein bisschen das Dilemma, dass ich als Arzt auch dieses There's no glory in prevention Ding kenne, dass wir kein Geschäftsmodell haben für Katastrophen, die wir verhindern. Also weder beim Individuum, wir verdienen viel, wenn wir einen Herzkatheter schieben, wir verdienen viel, wenn wir ein Herz transplantieren, aber wir verdienen nichts daran, jemandem zeigen, nicht rauchen, bewegen, Gemüse, gibt dir 10 Jahre länger Leben, aber dann verdienst du nichts. Diese Absurdität, dass wir Dinge nicht, obwohl wir wissen, dass sie kommen, kein Preisschild dran haben, was es denn kostet, nichts zu tun. Wie kann das in der Demokratie besser gelöst werden?
Also das ist auf jeden Fall ein Riesenproblem. Es gibt auch eine Studie, die zeigt, das experimentell untersucht, dass Politiker quasi belohnt werden, wenn sie Katastrophenhilfe machen, aber sie werden nicht belohnt, wenn sie vorher Mittel einsetzen, um die Katastrophe zu verhindern. Ja, also genau das
berühmte Bild von Kanzlern in Gummistiefeln, genau. an dem überschwemmten Ufer, ja.
Genau, wenn der Kanzler vorher irgendwie einen Deich befestigen lässt oder der Ministerpräsident, dann hat er irgendwie wenig von. Aber wenn er hinterher mit Gummistiefeln irgendwie im richtigen Moment durch die Gegend schnappt und nicht lacht, dann hat er vielleicht was von. Das ist ein Riesen Problem und es geht wahrscheinlich nicht weg. Also wahrscheinlich ticken wir so und auf jeden Fall tickt auch die Demokratie so. Wir haben nun mal regelmäßig Wahlen, das ist auch wichtig, weil so kann man PolitikerInnen zur Verantwortung ziehen. Man muss die austauschen können. Da ist dann sozusagen eingebaut eine gewisse Kurzfristigkeit. Und damit muss man dann umgehen lernen. Wichtig ist mir an der Stelle noch der Einschub. Der Vergleich ist dann nicht die Diktatur. Da sind wir wieder bei der Frage nach der Ökodiktatur. Die ist überhaupt keine Option und es gibt auch überhaupt keinen Grund anzunehmen, dass die in irgendeiner Form besser wäre. Also wenn man die Frage stellt, kann das die Demokratie, dann muss man sie eigentlich so stellen, kann das die Demokratie in ihrer jetzigen Form ideal und wenn nicht, wie kann man die Demokratie besser machen, damit sie das hinbekommt? Und da ist, glaube ich, noch viel Hirnschmalz einzusetzen und auch noch Luft nach oben. Leider auch sehr eilig. Wir haben nicht so viel Zeit für große Reformen, aber wir müssen es, glaube ich, trotzdem versuchen.
Ein Thema, was uns in diesem Sommer, aber auch in allen Sommern, die darauf folgen, extrem beschäftigen wird, ist Hitze. Mit meiner Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen mache ich immer wieder die Erfahrung, dass für neue Probleme die existierenden Verwaltungsstrukturen ja nicht passen. Also konkret, es gibt so eine Art Verantwortungsdiffusion, weil per se kein Ministerium für Hitze zuständig ist. Also du hast ein Gesundheitsministerium, die dann damit zu tun haben, dass die Übersterblichkeit nach einer Hitzewelle extrem ist. Dafür ist unser Gesundheitswesen nicht ausgelegt. Wir haben in Altenpflegeheimen Hitzefallen. Die haben keine Kühlung, keine Verschattung, keine Dachbegrünung. Wir haben Städte, die dann zu Todeszonen werden. Und all das gehört aber nicht einer Institution. Dann hast du das Arbeitsministerium, wo du ins Recht reinschreiben kannst, über 26 Grad muss keiner mehr nach 3 Tagen zur Arbeit kommen, dann kann er zu Hause bleiben. Aber du kannst ja Pflege nicht aus dem Homeoffice machen. Ja. Und zu Hause ist dann auch nicht kühler. Also ganz viele von unserem Regelwerk, was wir irgendwie politisch auch erstritten haben, greift nicht mehr für diese komplexe Krise. Dann hast du auch natürlich nicht nur Deutschland macht Emissionen, dann gibt es Klimaschutz im Auswärtigen Amt, im BMZ, dann gibt es ein Umweltbundesamt, dann gibt es den ÖGD, den öffentlichen Gesundheitsdienst. Die erfassen zwar bestimmte Parameter wie Luftverschmutzung, Wasserverschmutzung, aber auch Hitze wird bisher nicht sagen als Noxe, als gefährlich sozusagen identifiziert und gemessen. Das heißt also, wenn so ein neues Problem kommt, schreit ja nicht jeder, oh ja, hier, wir regeln das, weil es eben die etablierten Abstimmungsprozesse und Zuständigkeiten und Behördenhierarchien sprengt. Hast du da eine Idee, wie kriegen wir da mehr Tempo rein? Weil die Riesenthematik in der Klimakrise ist, wir haben eine Jahrhundertaufgabe, für die wir weniger als 10 Jahre Zeit haben. Und Demokratie ist toll in stabilen Zeiten, da kann man sich auch Zeit nehmen, alles auszudebattieren. Aber wir können im Moment ja, erleben wir auch in der Ampel, eigentlich so eine gegenseitige Lähmung.
Genau, also wir haben, das muss man einfach festhalten, keine Zeit oder sehr, sehr wenig Zeit. Das ist der entscheidende Faktor in dieser Krise und in der Bekämpfung dieser Krise. Und wir können nicht, das wird jetzt noch nicht ausgeführt, aber also wenn wir davon ausgehen, dass Demokratien in einer sich sehr stark erhitzenden Welt wahrscheinlich sehr, sehr geringe Überlebenschancen haben und damit irgendwie wir unsere gesamte Freiheit aufs Spiel setzen, dann muss daraus ja folgen, dass Klimaschutz keine Option ist, sondern eine Pflicht. Also Demokratieschutz im eigentlichen Kernsinne. Und dann muss man das auch nicht mehr in jedem Detail durchdebattieren und jedes Mal wieder neu begründen, sondern dann müssen wir schauen, dass wir das System in die Lage versetzen, es auch zu machen, und zwar in allen Facetten. Da ist das, also Hitze ist ein super Beispiel, Klimaanpassung ist ein super Beispiel. Das hat jetzt nichts mit Bekämpfung der Erwärmung zu tun, aber mit dem Umgang damit. Klar, natürlich, wir müssen ja auf allen Ebenen, also es beginnt irgendwie, wenn wir über Hitze reden, über Hitzeinseln in den Städten, über die Gebäude, über die Frage, wo muss man das klimatisieren, wo nicht, wo muss Grün hin, wo muss Wasser hin. Aber es geht ja weiter, es geht über Brände, wo sind Schneisen, welche Dörfer sind in Gefahr, welche nicht. Wie kann man das verhindern? Wie muss man die Forste umgestalten, damit die geschützt werden? Wie ist es mit Starkregen? Wie ist es mit Überflutungen? Wo können die treffen und wo nicht? Das muss man ja alles von jedem Dorf aus analysieren, aufarbeiten, in den Plan packen. Dazu gibt es keine Strukturen, weder in den Gemeinden noch in den Ländern noch im Bund. Wir brauchen diese Strukturen. Wir brauchen sie. Ich glaube, wir brauchen einfach Ministerien dafür, würde ich vermuten. Vielleicht kann man es auch anders lösen, aber wir brauchen auf jeden Fall Verwaltungsstrukturen dafür. Und wir brauchen, glaube ich, auch insgesamt eine stärkere Fokussierung darauf, wie man die Verwaltung in die Lage versetzt, all das zu tun, was getan werden muss. Und zwar auch so ein bisschen, also sozusagen die müssen das machen und es muss laufen. Und man, ohne dass sie jedes Mal neu angeschoben werden müssen. Ich bin jetzt kein Verwaltungsexperte und es gibt in der Tat da auch nicht so viel Vorarbeiten, wie man sich wünschen würde, ehrlicherweise.
Das hast du sehr schön gesagt.
Aber ja, aber da müssen wir ran. So, das, ich glaube auch, wir brauchen also so eine Idee, die es gibt. Das sind so, ist so ein bisschen so ein Hybrid in der, also zwischen Gesetzgebung, Verwaltung, Regierung und Rechtsprechung. Gibt so ja, Wächterbehörden, kann man die nennen, Ombudsstellen heißt das technisch. Gab mal so Versuche in Israel und Ungarn. Das waren so Behörden, deren Job es war, auf die Zukunft zu schauen oder die Zukunft zu hüten oder auch, auch die Umwelt. Und dann kann man darüber reden, was die für Kompetenzen haben müssen, aber zum Beispiel könnten die Kompetenz haben, Entscheidungen der Politik Gerichten vorzulegen und überprüfen zu lassen, ob die in Einklang stehen mit dem Klimaschutz. Und dann hätte man sozusagen eine Chance, quasi Politik so ein bisschen anzutreiben und so zu zwingen. Die konnten dann auch irgendwie Informationen einholen, die konnten öffentlich agieren. Man kann natürlich auch darüber reden, ob man nicht sowas wie das Umweltbundesamt, in den USA ist das ziemlich aufwendiger oder größer, die EPA, die Environmental Protection Agency, ob man nicht sozusagen unterhalb der Ministerien, außerhalb davon so Strukturen braucht, die sehr viel mehr Regulierungsmöglichkeiten haben, um eben schneller eingreifen zu können, wenn und weil ja politisch verabredet ist, dass wir das tun müssen und dass es auch notwendig ist, weil das eben für die Wahrung der Demokratie unausweichlich ist.
Es gibt ja auch diese Idee, dass man jedes Gesetzesvorhaben daraufhin prüft, was es für die nächsten Generationen bedeutet. Und du schreibst auch in deinem Buch über das Bundesverfassungsgericht, was ja auch Freiheit ganz neu definiert hat. Wie siehst du dieses Urteil? Ist es gefeiert worden als eine Revolution in unserem Denken über das, was auch Staatsaufgabe ist und was Politik machen muss? Man hat aber nicht das Gefühl, dass jetzt wahnsinnig viel dadurch bewegt wurde, oder?
Naja, es ist in unmittelbarer Folge natürlich damals das Klimaschutzgesetz verschärft worden. Jetzt wird es wieder so ein bisschen aufgeweicht, aber das ist auf jeden Fall passiert und das wäre ohne dieses Urteil nicht passiert. Ich halte das schon für wegweisend, weil es auch nicht nur der Politik irgendwas auferlegt, sondern weil es so grundsätzlich anders argumentiert und weil es diese Argumentation, Klimaschutz ist Freiheitsschutz und wenn wir das nicht tun, dann verletzen wir die Freiheitsrechte und die Grundrechte künftiger Generationen quasi überführt von irgendwas, was uns eigentlich klar ist, aber in eine politische Tatsache. Politik muss sich danach jetzt richten und die Grundlage, auf der das gemacht wurde, juristisch war gar nicht so, dass man das erwartet hätte. Also selbst die Klägerinnen und Kläger haben ja nicht erwartet, dass sie das Ding gewinnen. Die waren also aus allen Wolken gefallen. Also das ist schon weitreichend und ich glaube, da kann noch mehr kommen. Ich glaube, es wird aber auf der Grundlage, die wir jetzt haben, nicht mehr so viel kommen, weil die ist sozusagen ausgelutscht. Also die haben sozusagen alles rausgewrungen aus dem verfassungsrechtlichen Material, das wir hatten. Und jetzt ist so ein bisschen Zurückhaltung. Und wenn man aber da zum Beispiel auch nachsteuern würde und vielleicht eine schärfere Pflicht irgendwie ins Grundgesetz schreiben würde, dann kann man auch darüber reden, wie man das genau macht. Aber sozusagen Klimaschutz noch klarer als Pflicht verankern, dann hätten Gerichte auch wieder ein Packende, hätten sozusagen wieder Saft irgendwo, den sie rauspressen können.
Sind in der Recherche, die du betrieben hast, auch Momente bei dir selbst entstanden, wo du sagst, oh scheiße, wir packen das nicht?
Ich habe diese Momente ständig.
Ich auch.
Ja. Ich glaube, also alles andere wäre auch albern, oder? Also, ich schreibe in dem Buch an so einer Stelle so ein bisschen darüber, wie albern ich mir vorkomme bei diesen Sätzen, die ich da schreibe. So Epochenbruch, menschheitsgeschichtlicher, ein einfacher Moment. Es steht auf dem Spiel, was der Mensch selbst ist. Das Aussterben, nicht in den nächsten Jahrzehnten, aber über die nächsten Jahrhunderte. Der Menschheit ist nicht vollkommen auszuschließen. Die Demokratie ist in den Grundlagen Gefahr und so. Man denkt sich, Herrgott, was schreibe ich da eigentlich so? Was ist das denn für prätentiöser Quatsch? Aber es ist kein prätentiöser Quatsch. Also es ist einfach ein Moment, den wir so noch nicht hatten. Aber es ist eine Menschheitsaufgabe, die in der Koordinierung und Größe noch nicht da war. Wir haben unglaublich wenig Zeit. Wir sind es nicht gewohnt, es fällt uns schwer, das vorzustellen. Ja, es kann sein, dass wir das Ding an die Wand fahren. Das ist dann sozusagen auch die Kehrseite von Freiheit. Also man kann die immer auch so nutzen, dass es am Ende man sich für das Schlechte entscheidet oder auch für die Zerstörung der Freiheit. Aber es überwiegt die, ich nenne das Hoffnungsfiktion. Also ich erzähle mir einfach, ich hätte Hoffnung und handle sozusagen auf der Grundlage. Weil alles andere ist ja keine Option. Wir müssen es ja hinkriegen. Wir müssen es hinkriegen. Aber das ist, also ich habe dann meine hellen und meine dunklen Momente.
Ja, danke für deine Ehrlichkeit. Das geht vielen so, die sich da intensiv mit beschäftigen. Und das erklärt ja auch gleichzeitig, warum so viele Leute keinen Bock haben auf Menschen, die sich darauf hinweisen. Also wir haben jetzt in der vergangenen Zeit auch erlebt, wie auch die Klimakleber, ein Unwort, aber die letzte Generation auch kriminalisiert wird. Wie siehst du das? Sind das die Terroristen von morgen?
Na, liegst du gerade wieder auf dem Sofa und schaust Fußballspiel um Fußballspiel, aber irgendwie fühlst du nichts mehr? Das muss nicht sein, denn jetzt gibt es Copa TS. Nein, kleiner Scherz. Obwohl, nicht ganz so kleiner Scherz. Copa TS gibt's wirklich. Es ist ein neuer Fußball-Podcast von mir, Tommy Schmidt, in dem ich einmal in der Woche über alles rede, was mich zum Thema Fußball und der aktuellen Fußballsituation so interessiert. Das mache ich aber nicht alleine, sondern mit einer Person aus meiner ganz persönlichen Fünferkette, die immer wieder wechselt. Bestehend aus Dr. Turi Knag, Ex-Nationalspielerin, Jana Wosnitzer, Sportjournalistin, Gregor Rühl, Fernsehautor, Terence Boyd, Stürmer beim 1. FC Kaiserslautern, Christoph Kramer, Weltmeister. Mehr muss man dazu doch nicht sagen. Und ich habe aber auch immer mal wieder wechselnde Interviewgäste, die so kommen. Es war schon Mats Hummels zu Gast, es war Fabian Rehse zu Gast, Jonas Hector, Fabian Scheer von Newcastle United, aber auch Paul Kalkbrenner und Tom Kaulitz. Wer war da alles dabei? Also, vielleicht kann ich dir irgendwie den Spaß am Fußball zurückbringen. Hör doch mal rein, Copa TS, immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.
Also sind auf jeden Fall keine Terroristen von heute. Sie sind auch keine Antidemokraten, sie sind keine Extremisten, all das, was bisher gesagt wird, ist falsch. Ich habe keine Ahnung, wie die sich entwickeln. Ich halte es, will denen gar nichts unterstellen und ich will das auch überhaupt nicht verlängern. Man kann sich alles vorstellen, es gab sozusagen in der Geschichte alle Entwicklungen, die man sich denken kann von radikalen Gruppen und alle, die so tun, als wäre ausgemacht, dass sich zur RAF entwickeln, die erzählen Quatsch. Und alle, die behaupten, es ist vollkommen ausgeschlossen, dass die Klimabewegung jemals gewalttätig werden kann, erzählen natürlich auch Quatsch. Bislang sind die friedlich, radikal friedlich. Die radikalisieren sich auch nicht in ihren Aktionsformen. Und da gibt es schon eine Schieflage in der Debatte, die ich bedenklich finde. Da wird sehr leichthändig sehr Großes unterstellt, dass die Gesetze übertreten, das war auch klar. Und dass der Staat ein Problem damit hat, ist auch klar. Und dass er das irgendwie verfolgen muss, ist auch klar. Ich glaube, das schießt manchmal über. Und wenn jetzt irgendwie wie aktuell dann die Generalstaatsanwaltschaft in München sich korrigieren muss, weil sie irgendwie auf der Website geschrieben hat, es ist oder es handelt sich um eine oder sie stellt eine kriminelle Vereinigung dar und das kann aber die Staatsanwaltschaft gar nicht entscheiden, sondern das muss ein Gericht tun. Und hinterher sagen sie, oh, das haben wir aber missverständlich kommuniziert. Dann ist das natürlich ein Problem. Das ist, so sollte es nicht funktionieren im Rechtsstaat. Dahinter steht ja, glaube ich, das wäre zumindest meine Vermutung, also sowohl hinter dem Verdacht, dass Klimaschutz eigentlich autoritär wird, steckt ganz oft, so stelle ich das in Gesprächen fest, so eine eigene Verdrossenheit mit der Demokratie und so ein Gefühl, ja, wahrscheinlich würde es anders besser gehen. Und ich glaube, hinter dem Vorwurf, die Klimabewegung werde bestimmt irgendwie gewalttätig, steckt, glaube ich, schon so ein Uneingeständnis oder so eine Erkenntnis, was dann gerade auf dem Spiel steht.
Sonst verstehen wir es auch nicht, sozusagen.
Ja, weil man kann sich das schon vorstellen, weil es so existenziell wird. Obwohl die das nicht sagen, obwohl das sozusagen aus deren Äußerungen und Handlungen überhaupt nicht hervorgeht. Aber es würde irgendwie, also ich glaube, da ist es so ein, es wabert so ein Verständnis, dass das jetzt wirklich dass fast alles auf dem Spiel steht, dass da dann manchmal in merkwürdige diskursive Bahnen gelenkt wird.
Es gibt so eine Adelphi-Studie, die zeigte, wie nicht nur in Deutschland, auch europaweit, es eine ganz seltsame Mischung gibt von Klimaleugnern, rechtspopulistischen Parteien und dieser Idee, wir könnten irgendwie zurück zu früher, wir könnten zurück zu Staaten ohne 21. Jahrhundert im Prinzip. Verstehst du, sagen diese Politik und auch Demokratieverdrossenheit, die gefühlt 10-20% des Landes inzwischen ausmacht? Wie ernst nimmst du diese Gefahr von rechts?
Die Gefahr nehme ich sehr ernst. Und auch in dieser Verquickung. Also ich glaube, die radikale Rechte im Westen hat erkannt, was für ein Potenzial in dieser Krise steckt. Und zwar gar nicht mal so sehr in der Klimaschutzpolitik, sondern in der Klimakrise selbst. In der autoritären Gefahr, die ist, in der Bedrohung der Freiheit und der Demokratie, die ist, in der Umwälzung, die das ist. Da steckt so viel Verunsicherung drin, aus denen die Honig und Erfolge saugen können, dass sie das sehr bewusst betreiben und sehr bewusst versuchen, Klimaschutz zu hintertreiben. Das ist eine große Gefahr und wir sehen, dass ein substanzieller Teil der Bevölkerung anfällig dafür ist. Und es gibt auch in Deutschland zum Beispiel jetzt gibt's so ein paar Umfragen, die mich nervös machen, weil man sieht, dass das, also der Block derjenigen, die sagen, never, ever, ever würde ich AfD wählen, der schrumpft. Scheinbar jedenfalls, oder anscheinend jedenfalls. Aber es ist natürlich auch alles nicht so düster. Also es gibt keinen totalen Verfall des Vertrauens in Institutionen oder in Medien oder in die Demokratie. Und manchmal sind unsere Debatten da vielleicht auch so ein bisschen alarmistischer, in dem Fall mal wirklich, als die Lage es hergibt. Es gibt schon auch sehr viele Leute, die sehr viel Vertrauen haben. Und ich bin total überzeugt, dass der allergrößte Teil der Leute total an der eigenen Freiheit hängt, an der Demokratie hängt und auch wirklich überzeugt, dass das verficht. Und ich glaube auch deshalb für Klimaschutz als Demokratie- und Freiheitsfrage empfänglich sein wird.
Es gibt einen schönen Satz aus der Kommunikation von gesunde Erde, gesunde Menschen. Die Mehrheit weiß oft nicht, dass sie die Mehrheit ist.
Ja. Absolut.
Weil wir auch als Medienmenschen gerne allen abweichenden Meinungen, allen, die laut schreien, allem, was gerade die, sozusagen der Ausreißer ist, so viel Aufmerksamkeit widmen. Du hast dieses Buch Jirka gewidmet. Warum?
Dass Jirka ein sehr, sehr enger Freund von mir, der an Krebs gestorben ist. Hm. Und, ohne der mich sozusagen als Teenager schon politisch wahnsinnig beeinflusst hat und ohne den ich, glaube ich, nie jemand geworden wäre, der auch nur drüber nachdenkt, ein Buch zu schreiben.
Wenn einzelne Menschen sterben, rührt uns das viel mehr, als wenn Millionen Menschen sterben. Jedes Jahr sterben 7 Millionen etwa durch Luftverschmutzung. Müssten nicht sterben, wenn wir 100% erneuerbare Energien hätten. Und das ist technisch möglich. Aber diese Betroffenheit, die es braucht, um zu verstehen, wir sind wirklich existenziell, auch gesundheitlich, mit unserem Körper und unserer Seele maximal in Gefahr in diesem Jahrtausend. Gab es da bei dir so einen Moment, wo du das für dich auch verstanden hast? Also unabhängig von deinem Freund, der da gestorben ist, der Krebs hatte wahrscheinlich nichts mit Luftverschmutzung oder man weiß es nicht. Es ist ja oft auch eine Mischung an schädlichen Einflüssen, die dann auch Krebserkrankungen verursachen, aber eher im älteren Alter als bei Jungen. Gab es bei dir so einen Moment, wo du merktest, shit, it's real?
Ja, den gab es auf jeden Fall. Ich kann den nicht sozusagen, also es ist kein einzelner Moment. Ich erinnere mich, dass ein Text von David Wallace Wells, ein US-Autor, der das Buch
Die unbewohnbare Erde.
Die Uninhabitable Earth. Und da gab es ein Essay im 2017, den habe ich gelesen. Und der war so, oha, da habe ich verstanden, dass ich über sehr vieles sehr falsch nachgedacht hatte. Mhm. Und dann kam es so über die nächsten Monate und Jahre. Und irgendwann, und ich glaube, man merkt das Menschen an, ehrlicherweise, wenn dieser Schalter umgelegt wird, wenn der Groschen fällt. Mhm. Also ich merke das immer total. Ja. Dann fangen die an, so ganz viel über Klima plötzlich zu reden und in einer anderen Dringlichkeit und einem anderen Ton und so. Es braucht ein bisschen. Aber ich glaube, das schreibe ich auch, man hat es nicht verstanden, bevor einem der Schreck nicht einmal kurz in die Glieder fährt.
Ja. Und das Beispiel, das ist einer der Texte, die auch New York Times auf der Seite Millionen Menschen gelesen und geklickt haben. Hast du Hoffnung, dass dein Buch wirklich was bewegt? Also lass uns positiv enden. Was gibt dir Kraft? Was sind die Rückmeldungen? Wen hast du schon zum Nachdenken gebracht?
Ach doch, einige. Also ich kriege sehr viele Rückmeldungen, gerade auch so aus diesem natürlich irgendwie politmedialen Raum der Leute, die ständig mit sowas beschäftigt sind, aber auch irgendwie dann sagen, ach, da habe ich jetzt irgendwie neu drüber nachgedacht. Ich hatte so eine Veranstaltung in einem Kreis von Menschen, die wahrscheinlich, also so Unternehmer auch, und die jetzt üblicherweise, das ist nicht das klassische Publikum, die so zu Klimabüchern oder wahrscheinlich auch Vorträgen von dir kommen, wenn es um das Thema geht. Und ich sage, also da habe ich irgendwie, so habe ich da noch gar nicht drüber nachgedacht. Und das sind die tollen Momente, auf die man, von denen man zehrt, auf die man nur hoffen kann, die man sich nur wünschen kann und für die ich total dankbar bin.
Ja, Klimaschutz ist Freiheitsschutz.
Ja.
Und Gesundheitsschutz.
Auch.
Herzlichen Dank, Jonas Scheible.
Ganz herzlichen Dank auch.
Ja, wow, das war dicht, mein Lieber. Also da muss ich doch vielleicht mal reingucken in das Buch. Es klingt ja doch irgendwie alles ganz spannend, was ihr da so sprechen.
Also,
ja,
wenn wir Klimaschutz als Gesundheitsschutz begreifen und uns darauf einigen, gesunde Menschen gibt es nur auf einem gesunden Planeten, retten wir in dieser Folge von Tage wie diesen das Finanzsystem.
Ja.
Den Plastic Waste,
ja,
mit Friedhof Denzer.
Die mentale Gesundheit retten.
Die mentale Gesundheit, ja, mit Shin, ja, und ja, dem Guru in uns allen.
Ja.
Und hoffentlich auch alle, die das gehört haben, indem wir sagen, die Lage ist hoffnungslos, aber nicht ernst.
Genau.
Und Optimismus, rückwärts gelesen, heißt summen Sie mit Po.
Summen Sie mit Po.
Darüber nochmal nachdenken. Herzlichen Dank.
Vielen Dank. Bis nächste Woche, wenn wir hier mit dem neuen Friedensnobelpreis winken. Also bis dann. Ciao.
Tage wie diese. Eckhard von Hirschhausen und Alex Bräucher fragen sich mit Herz, Hirn und Humor, was eigentlich gerade los ist. Eine Produktion von M hoch 2.